Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen in der Stille beten. Heiliger Vater, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Der Predigttext für diesen Sonntag steht im 2. Buch Mose im 33. Kapitel vom Vers 18 an. Und da heißt es: Mose sprach: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach: Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter: Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen, aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Der Herr segne dieses Wort an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, das Jahr mit der sogenannten Zeitenwende war ja das Wort des Jahres 2022. Dieses Jahr mit der Zeitenwende liegt hinter uns. Ein neues hat begonnen. Wieder, wie wir Christen sagen, ein Anno Domini, ein Jahr des Herrn. Die Mehrheit der deutschen Gesellschaft glaubt nicht, dass es ein Jahr des Herrn sein wird. Der Spruch ist ja richtig, indem es heißt, wir haben vergessen, dass wir Gott vergessen haben. Das ist ein wahrer Spruch. Und er bewahrheitet sich auch in den soziologischen Untersuchungen, die wir heute haben. Aber die Minderheit der Christen sieht es doch so, dass es ein Jahr ist, das auch mit Gott und auf jeden Fall von Gott her gelebt werden kann. Die Frage ist, mit welchem Gott, mit welchem Gottesbild gehen wir nun durch dieses Jahr 2023? Drei Pole habe ich da erkannt. Einmal die Unsichtbarkeit Gottes, zum Zweiten das Risiko und die Zuwendung Gottes und im Dritten das Erbarmen Gottes. Es werden hier Erfahrungswerte im 2. Buch Mose weitergegeben, die auch bei uns erlebbar werden können. Wir leben mit einem Gott der Unsichtbarkeit. Da hatten es die Jünger zur Zeit Jesu natürlich ganz anders und haben ihn gesehen und haben sich zu ihm bekannt. Petrus hat gesagt, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Er hat also den Bezug zwischen dem Sohn und dem Vater hergestellt und hat vom Heiligen Geist gewirkt, dieses sogenannte Petrusbekenntnis gesagt. Wunderbar, wenn unser Herz das in unserem Leben so sprechen kann. Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Du bist viel mehr als irgendein Weltverbesserer, als irgendein Sandalenträger, als irgendeiner, den man heute vielleicht grün nennen würde. Du bist ein ganz anderer. Denn in dir kommt uns Gott präsent, wird Gott einer von uns in unserer Zeit und Gegenwart. Wir sind nicht Petrus und wir leiden darunter und leben in einer Zeit, in der wir die Sichtbarkeit Gottes uns wünschen würden. In diesen Kriegszeiten, in dieser Klimakatastrophe, in der Besorgnis um den sozialen Frieden im Land und mit den X-Generationen-Problemen, die wir haben. Mose sagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das ist die Sehnsucht des Mose und es ist auch die Sehnsucht in unserem Herzen. Sie sagt nämlich, lass mich sehen, dass du der mächtige Gott bist. Herrlich heißt ja, ich will dein regierendes Herrsein sehen. Ich will deine friedensstiftende Macht sehen. Ich will deine Wirkung auf die Herzen der Entscheidungsträger sehen, dass sie Gutes denken, tun und dichten. Oder andersherum kann man sagen, lass mich nicht sehen deine Ohnmacht, deine scheinbare Hilflosigkeit, deine Unansehnlichkeit, so wie wir das im Stall von Bethlehem auch sehen. Mose ist gut zu verstehen. Er spricht unsere Hoffnungen aus. Es ist bei ihm deutlich, dass man mit Gott sozusagen auf Augenhöhe reden kann. Wie sieht unser Umgang mit Gott aus? Wie stellen wir ihn uns vor? Ist er der Distanzierte, der ohnmächtig ist und uns machen lässt auf dieser Erde? Muss man ihm gegenüber misstrauisch sein, weil er so viel Unglück auf dieser Erde zulässt? Weil er doch wohl alles sieht, muss man da nicht vor diesem Gott auch Angst haben und vor seiner Strafe? Ist er abweisend, sodass wir mit ihm nur auf Abstand umgehen können? Ist er so herrlich, dass wir an ihn gar nicht herankommen? Dabei kann ich ganz persönlich, emotional aus meinem Leben geradezu massenweise Erfahrungen mit diesem Gott berichten. Bewahrungen, Fügungen, Führungen, Trost, Ermutigung, Motivation verdanke ich Gott, habe ich erlebt, kann ich ein kleines Buch vollschreiben. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen, das mir immer noch nachgeht, aus dem vergangenen Sommer. Ich fahre seit 13 Jahren oder was, einmal im Jahr, eine lange Fahrradtour, im vergangenen Sommer von Hamburg nach Sachsen, mit dem Fahrrad. Ich bin schon weit vorangekommen, diesmal den Elberadweg entlang, den wollte ich auch mal fahren. Und wie ich in Magdeburg am Schneewindhaus vorbei bin und dann noch so ein Stückchen da fahre, gucke ich auf meinen Lenker. Ich habe ein schönes Trekkingrad und habe auf dem Lenker das Handy und auf dem Handy habe ich das Programm, mein Fahrprogramm. Ich gucke auf meinen Henker und da ist mein Handy nicht mehr da. Nur noch der Draht, der zur Powerbank rübergeht, der wedelt im Wind. Mein Handy ist weg. Handy hin und her. In meinem Handy war mein Personalausweis, mein Impfausweis, ein 50-Euro-Schein, das 9-Euro-Ticket, meine Visitenkarte. Und wie ich so auf der Straße stehe, bin ich wirklich geplättet. Es ist Mittag, 1:30, Hitze, ich habe mein Quartier noch vor mir. Ich habe auf der Straße mich hingestellt, wie ich aus amerikanischen Büchern kenne, und habe die Hände so hochgehoben und habe etwa so gebetet. Herr, du bist der Gott im Himmel und auf der Erde. Du hast das Große in der Hand und auch das Kleine. Und das kleine Handy ist weg und ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht, so ungefähr. Amen. Laut sollte man mal machen, das hilft. Ich war jedenfalls erstmal im nächsten Moment ein bisschen entspannter. Und in dieser Entspannung kommt mir in mein Ohr, das Handy hat als letztes gesagt, an der nächsten Kreuzung geradeaus. Also habe ich mir gesagt, ich muss jetzt zurück bis zu einer Kreuzung. Bin ein Stück Straße gefahren, dann in eine Baustelle, da musste das Fahrrad schieben, waren links und rechts so weiß-rote Sachen dahingestellt, da musste man den Sandweg da lang und so, dann ging es wieder auf die Straße, dann kam die Kreuzung, bin ich über die Kreuzung noch rüber, dann habe ich mein Fahrrad wieder umgedreht in meine geplante Fahrrichtung und habe gedacht, so, jetzt muss ich hier in Ruhe immer gucken, wo liegt das Handy. Kam ein Rennradfahrer, ein einziger gefahren, den habe ich angehalten. Sagt, Sie kommen aus der Richtung, in diesem Bereich müsste ich jetzt mein Handy verloren haben. Da hat er ein Kraftwort gebraucht, was ich hier auf der Kanzel nicht verwende, und hat mich bedauert. Er hat gesagt, ich habe nichts gesehen. Da bin ich bis zur Baustelle gefahren, immer langsam geguckt. Dann bin ich in die Schiebestelle rein mit dem Sand, mit den rot-weißen, ging das so hin und her. Und ich schaue einmal, wo ich auf den Sand gucke, so nach der Seite und schaue durch die rot-weiße Absperrung und in dem Grundstück drin liegt mein Handy mit dem Gesicht nach unten. Alles ganz, ich konnte es erangeln. Das hat wahrscheinlich, war rausgehüpft aus der Halterung und hat an dem Kabel von der Powerbank so ein bisschen geschaukelt und dann hat es tschack und dann war es dorthin. Es ist eine Sekundensache gewesen. Ich hätte ja auf dem Weg konzentriert auch in den Sand blicken können, hätte es dort nicht gesehen. Ich habe den Staub abgewischt, habe das wieder reingeklemmt, habe das angeschlossen und die Fahrt ging weiter. Und dann habe ich, was sagt man da an der Stelle? Halleluja, habe ich geschrien, mitten auf der Straße. Alles plumps war runter. Ich hatte die Herrlichkeit Gottes erlebt. Das könnt ihr mir glauben oder auch nicht, mir ist das so egal. Für meinen Glauben ist es total wichtig gewesen, eine Erfahrung mit Gott gemacht, auf Augenhöhe mit ihm geredet, mein Fiasko ihm erzählt und er gibt mir ein kleines Signal und das löst mein Problem. Es lädt mich ein, dass wir mit ihm leben. Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Also es ist ein Gott, der an mir auch vorübergeht, der aber da ist. Es ist nicht der Gott von Heinrich Böll, die Geschichte finde ich so wunderbar, Dr. Murkes gesammeltes Schweigen heißt die von Heinrich Böll. Und in dieser Geschichte muss der Name Gottes im Rundfunk immer gestrichen werden und es muss ein Ersatz gefunden werden, wo nicht Gott drin vorkommt. Der Rundfunk will das nicht. Und nun schreibt Heinrich Böll, der gläubiger Katholik war, da schreibt er, da hat dann dieser Reporter immer eingesetzt, jenes Wesen, das wir verehren. Und nun musste das im Genitiv, im Dativ, im sonst wie eingesprochen werden und dann in den Text eingebaut. Immer jenes höhere Wesen, das wir verehren. Es ist so abartig, am Ende kann man nur noch lachen und kann sagen, was habt ihr denn aus diesem Gott gemacht, der mir so begegnen will, der nicht nebulös ist, der nicht einer ist, wo die Leute sagen, es muss da etwas geben. Gott hat sich offenbart als ein Gott mit einem Namen. Ich bin, der ich bin. Ein ziemlich schwieriger Name, aber einer, der doch das Sein Gottes beschreibt. Oder der Name Jesus. Gott hilft. Das sind doch Namen, die Aussagekraft haben. Und auf diesen Gott kann ich mich einlassen. Er wird mein Gegenüber, er wird ansehbar in seinem Sohn Jesus Christus. Der Gottesglaube verbindet sich mit der Menschwerdung Gottes in Jesus. Und deshalb ist das Weihnachten nicht nur ein Jesusfest, es ist auch zugleich ein Gottesfest. Es ist nicht nur eine niedliche Kinderstube, wo wir dann die niedlichen Lieder singen auf Heu und auf Stroh, das ist alles so gemütlich, so weihnachtlich und riecht so richtig nach Fest, sondern es ist eben eine stille Nacht, die zugleich eine heilige Nacht ist, eine Nacht der Gottesgegenwart. Und es kommt der Allmächtige, der Herr der Heerscharen, der Gott Sabaoth. Er stellt sich an die Seite der Menschen und wir singen, Christ, der Retter ist da. Und in diesem Christ, der Retter ist da, singen wir es auch Gott. Er hat den Sohn gesandt und der Sohn hat sich schicken lassen. Christ, der Retter ist da, wir sind nicht rettungslos verloren. Das waren ein paar Worte über die Unsichtbarkeit Gottes, aber die Erlebbarkeit. Das Zweite, das Risiko für den Menschen und die Zuwendung Gottes. Der nach der Herrlichkeit Gottes sich sehnende Mose ist im Dialog mit Gott und Gott gibt ihm die Antwort, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Wir können das Angesicht Gottes nicht sehen. Dabei sind wir so angewiesen, dass wir das Angesicht des Menschen untereinander sehen. Das bedeutet uns unheimlich viel. In Corona-Zeiten haben wir das noch deutlicher begriffen. Das Angesicht sehen ist viel mehr als ein Foto angucken oder einen Brief schreiben oder ein Telefonat haben. Wenn man sich dann in die Arme wieder nehmen kann, ist super. Ich habe noch 4 Geschwister, diese Woche waren die alle mit ihren Partnern da und nach Corona war das erste Treffen wieder einmal am Kamin. Was denkt ihr, wie wir uns gedrückt haben, dass wir uns wiedergesehen haben in unserem Alter, dass wir alle, du, jetzt bist du so, ach, du bist jetzt auch grau geworden und so, aber das spielt ja keine Rolle. Dieses Angesicht, das ist ja für uns eine ganz tiefe innere Begegnung. Und Gott bleibt an dieser Stelle für uns unansehbar. Er ist so heilig, er ruht so in sich selber, dass wir vergehen müssten, wir Sünder, wir Nachkommen von Adam und Eva. Kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und darum heißt es im Hebräerbrief, er, Jesus Christus, ist der Abglanz seiner, Gottes, Herrlichkeit. Er hat diese Herrlichkeit verlassen und ist zu uns gekommen, schreibt der Hebräerbrief. Und Jesus sagt dann in Johannes 12, wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat, eben Gott. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir in unserem Leben eine Beziehung zu Jesus aufbauen. Es geht nicht bloß um religiöse Gefühle. Es geht nicht um ein erhabenes Abheben durch den Glauben, dass wir die Probleme der Welt etwas kleiner unter uns sehen. Sondern wir können Jesus bei seinem Namen nennen. Vielleicht habt ihr mal gemerkt, dass das gar nicht so einfach ist, in der Öffentlichkeit zu sagen, ich glaube an Jesus. Das ist schwerer zu sagen, als zu sagen, ich glaube an Gott. Mit Jesus wird das nochmal so ganz persönlich und irdisch greifbar. Er ist unser Bruder, der lieb Herr Jesu Christ. Und er hat uns mit dem Sohn, hat er uns auch einen Fels gegeben, einen, auf den wir uns stellen können. Der Grund, da ich mich gründe, ist Christus und sein Blut. Es gibt so herrliche Lieder, die das zu kompensiert ausdrücken, was in der Bibel steht. Ich gründe mich auf Jesus Christus und auf sein Kreuz. Das ist der Fels, auf dem ich stehe. Und dann ist der Petrus zum Felsen von Jesus auch benannt worden. Und er ist zum Felsen benannt worden, nicht weil er stark war, sondern weil er der Apostel war, der Gesandte war, der das Wort Gottes unter die Leute brachte. Das ist der Fels, auf den wir uns gründen. Und auch die Kirche ist gut beraten, wenn sie in allen Wechseln, die wir zurzeit durchmachen, sich bewusst macht, wir haben das Wort Gottes, auf das wollen wir uns stellen. Das ist der Fels. Gott bewahrt das Leben, der Schöpfer schützt sein Geschöpf und deshalb erleben wir drittens das Erbarmen Gottes. Wir werden auch 2023 keinen Gott erleben, der uns fertig macht. Das ist nicht Gott, das ist nicht seine Art. Und wir brauchen auch 2023 nicht bis ins letzte Detail die Welt zu retten. Wir wollen an unserer Stelle verantwortlich handeln, aber die Welt erlösen, die Welt vollenden, die Welt auch retten werden wir nicht. Da hat Gott ganz andere Worte gesagt. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Er hat einen Bundesschluss mit uns gemacht und er hat es festgeschrieben. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Es ist ein herrliches Bild. Man stellt sich Gott richtig wie einen Regisseur vor. Man könnte sagen, es ist wie eine filmreife Szene, wie Gott den Mose da in den Felsspalt drückt. Vielleicht habt ihr den Jesus-Film mal gesehen, da wird das dann auch in solchen biblischen Filmen, wird das damit dargestellt, solches weggenommen sein. Weil Gott wohnt in einem Licht, wo niemand zukommen kann. In der Nähe seiner Heiligkeit würden wir Menschen vergehen, würden wir beschämt sein. Aber es gibt eben diesen Gott des Erbarmens. Unsere Not und Hilfsbedürftigkeit schlägt ihm, das ist das, der Urtext, schlägt ihm auf die Eingeweide. Es geht ihm durch und durch, unsere Hilfsbedürftigkeit. Und darum sagt er hier zu Mose, dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen, aber mein Angesicht kann man generell nicht sehen. Gott behält die Lage in der Hand und gewährt uns im guten Sinne ein Nachsehen. In diesem Nachsehen steckt eine Erhellung drin. Jetzt erhellt sich mir die Situation. Wir erkennen Gottes Wirken zu fast 100% immer erst im Hinterher. Wir haben gebetet und dann sagen wir, jetzt geht mir ein Licht auf. Ach, deshalb ist das so geworden. Deshalb hat das Gott so geführt. Und dann sagen wir Halleluja, wie ich mit meinem Handy da. Erst danach der Rückblick. Also die Sichtbarkeit Gottes ist keine Gesichtserkennung, sondern eine Wirkungserkennung. Ich erkenne Gott an seinem Wirken. Und deshalb sind so viele Geschichten der Bibel immer im Rückblick erzählt. Es sind Tatsachen, die die Menschen erst nachträglich erkannt haben und an uns überliefert haben. Den Gläubigen ging ein Licht auf. Mit welchem Gott gehen wir in die Zukunft? Mit dem Unsichtbaren und mit dem, der uns zugleich zugewandt ist und der ein Erbarmender ist. Es wird uns ein Licht aufgehen. Ich freue mich drauf. Amen. Und der Friede Gottes, der größer ist, als es unsere Vernunft begreifen kann, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.